Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatkorn, deinem Podcast rund um Employer Branding, Recruiting, New Work und HR Startups. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Heute mit einem total spannenden Thema. Es geht nämlich um ehemalige Spitzenathleten im Unternehmenskontext. Und wir sprechen heute mit Irk Bührer von Padparius und mit Chris McNaughton, ehemaliger Basketball-Spitzenathlet. Ich finde das Thema mega spannend. Sowas hatten wir hier auf Saatkorn noch nicht. Und ja, erstmal herzlich willkommen, ihr beiden.
Hallo, Gero.
Hi, auch von mir.
Ja, cool. Cool, dass ihr da seid. Vielleicht könnt ihr einfach mal ein paar Takte zu euch sagen, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen euch so ein bisschen einordnen können. Irk, wie bist du zu Padparius gekommen? Was machst du? Erzähl doch mal.
Erstmal vielen Dank für die Einladung, Gero.
Auch gerne.
Mich oder ich spreche jetzt auch einfach kurz in Chris' Namen. Uns freut es, dabei zu sein. Ich bin Irk, 45 Jahre alt, komme ursprünglich aus Emmingen bei Freiburg und bin Gründer von Padparius, einem Unternehmen, das aktive und ehemalige Athleten mit Unternehmen und Startups in besonderer Weise zusammenbringt. Bei uns geht es auf der einen Seite um die Karrieren von Athletinnen und Athleten nach ihren Karrieren als Leistungssportler. Und auf der anderen Seite darum, in Unternehmen die Denk- und Handlungsweisen aus dem Spitzensport zu etablieren, eben zum Beispiel, indem wir qualifizierte und akademisch ausgebildete Athletinnen und Athleten in Unternehmen als Mitarbeiter und in andere Rollen vermitteln.
Cool, da haben wir auch direkte Anknüpfungspunkte zu meinen Saatkorn, Haus und Hof, Leib- und Magenthemen, Employer Branding, Personalmarketing, Recruiting. Da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen. Aber wir haben ja hier auch noch jemanden an Bord, der selbst jahrelang aktiver Spitzensportler war. Hi, Chris. Stell dich doch auch mal vor, erzähl mal so ein bisschen, was deine vorherige Karriere war und was du heute so machst.
Ja, wie gesagt, mein Name ist Chris McNaughton. In Deutschland geboren mit amerikanischem Vater. Das hat auch so ein bisschen geprägt natürlich. Und ja, bin frühzeitig, sag ich mal, an den Basketball gekommen. Der hat dann auch, sag ich mal, meine Laufbahn geprägt und bin schon früh ausgezogen und über Bamberg in der Jugendmannschaft und dann in die USA aus College, um da schon D1 Basketball zu spielen und nebenbei zu studieren. Dann zurück nach Europa und da, so 9 Jahre lang professionell gespielt, bisschen in Spanien und dann hauptsächlich in Deutschland, aber kurz bei der Nationalmannschaft bei und ja, einfach tolle Erfahrungen allgemein gesammelt und bin dann nach dem Basketball erstmal so ein bisschen, da können wir später bestimmt noch ein bisschen drüber reden, wusste ich nicht so genau wohin, bin aber jetzt glücklich wieder in Deutschland bei einer Tech-Firma, auch einer amerikanischen Tech-Firma, als Account Executive hier tätig im süddeutschen Raum. Ja, und meine Verknüpfung zu Irk und Padparius ist jetzt durch einen Ex-Kollegen von mir, mit dem ich zusammengespielt habe, Jan Jagler, der ist ja auch bei Padparius dabei. Wo ich dann so reinpasse in diese ganze Geschichte, dass ich so jemand bin, der, in dieser Phase, wenn es darum geht, okay, diese zweite Karriere angehen, ein Netzwerk wie Padparius oder so eine Mentoring-Geschichte eben nicht hatte. Und ja, das ist, so ein bisschen interessant, darüber zu sprechen. Und so bin ich dann auch zu irgendwann mal gekommen, weil es mich dann doch auch interessiert hat, hey, was ist bei mir vielleicht nicht so toll gelaufen und wie kann ich vielleicht anderen Leuten, die in meiner Situation sind, halt helfen, das besser zu meistern.
Cool, da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen. Aber wir starten vielleicht mal mit Padparius und Irk, der uns vielleicht mal erzählen kann, wie bist du eigentlich dazu gekommen, genau so ein Unternehmen zu gründen?
Gute Frage. Da muss ich ein bisschen ausholen. Ich komme ursprünglich auch von der Sportseite. Ich war jedoch kein Spitzensportler, wie es jetzt Chris oder Jan Jagler gewesen sind. Ich habe so allerdings schon bis 17, 18 das Ziel verfolgt, es eventuell professionell im Tennis zu versuchen, als Profi auf die Tour zu gehen. Hatte dann allerdings mit Verletzungen zu kämpfen und am Ende auch nicht die finale Überzeugung, es wirklich schaffen zu können. habe aber damals auch schon sehr professionell den Weg beschritten, mit einem eigenen Trainer gearbeitet, mit einem Psychologen zusammengearbeitet, was so Ende der 80er noch nicht so en vogue war. Bin dann allerdings in Anführungszeichen den normalen Weg gegangen, Schule, Abitur, Studium, schnell ins Ausland, Bachelor, Master gemacht im Ausland an der SDA Bocconi in Mailand und bin dann ins Investment Banking, Asset Management gegangen, in Frankfurt, Zürich gearbeitet, habe allerdings immer so dieses Spitzensportler oder dieses Sportler-Mindset so im Background gehabt und habe das, was ich in der Unternehmenswelt erlebt habe, immer auch an diesem Mindset gemessen. Und was ich in der Unternehmenswelt, selbst bei Top-Adressen, wie jetzt beispielsweise der UBS Global Asset Management in Zürich gesehen habe, ist, dass in der Unternehmenswelt nicht so professionell das Potenzial ausgeschöpft wird, wie es im Spitzensport getan wird. Das heißt, im Spitzensport geht es um Tausendstel Millimeter, es wird jeder Stein umgedreht, um jeden Tag besser zu werden. Und in der Unternehmenswelt ist das nicht unbedingt so, das wirst du sicherlich bestätigen können, Gero. Und dann kam die Finanzkrise und ich habe mir im Zuge dessen auch überlegt, will ich weiter einer von den schwarzen Schafen sein oder nochmal neu starten, und habe dann so meine Erfahrungen aus dem, in Anführungszeichen, professionellen Sport und der Unternehmenswelt zusammengeworfen. Habe dann erst mit Athleten gearbeitet, um sie zu Keynote-Speakern, Workshop-Leitern auszubilden, um dadurch die Denk- und Handlungsweise in die Unternehmenswelt zu bringen. Habe dann allerdings gemerkt, für die Unternehmen bleibt da relativ wenig nach einer coolen Keynote und nach einem Workshop. Und für die Athleten geht es eigentlich auch sehr viel mehr um dieses Thema Karriere nach dem Sport. Und es geht darum, Potenzial sowohl auf der Sportlerseite auszuschöpfen, aber eben auch auf der Unternehmensseite diese Denk- und Handlungsweisen reinzubringen, wie Potenzial ausgeschöpft wird. Und so ist Padparius entstanden und die Idee, sich im Kern um die Karriere nach dem Sport zu kümmern und eben auf der anderen Seite Unternehmen gut qualifizierte, studierte, ehemalige Athleten zu vermitteln, um dort eben auch was zu bewegen in puncto Potenzialentwicklung.
Finde ich einen total interessanten Ansatz. Wie lange gibt es denn Padparius schon?
Padparius gibt es jetzt gut 2,5 Jahre. Wir sind durchaus mutig gestartet und belegen hier durchaus auch eine Nische, kann man sagen. In Deutschland ist das noch nicht so im Blick, welches Potenzial ehemalige Athleten, die studiert haben, die ausgebildet sind, tatsächlich haben. Da wird Chris vielleicht später auch ein bisschen die amerikanische Perspektive noch reinbringen. Das heißt, wir bohren hier durchaus schon dicke Bretter auch noch auf der Unternehmensseite, um diese Überzeugung und dieses Verständnis vor allem bei Unternehmensvertretern zu schaffen, dass man von diesen Athletenpersönlichkeiten extrem profitieren kann, wenn man sie in den Unternehmen und in die Teams einbinden kann.
Kann ich mir auch vorstellen, dass es so ist. Und gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass die Unternehmen ja erstmal, es sei denn, man trifft auf Leute, die selbst so eine Sportlervergangenheit haben und dann sehr, sehr offen vielleicht dem Thema gegenüberstehen, vielleicht auch auf Zurückhaltung. Ne? So nach dem Motto, ist das jetzt hier eigentlich nur Headhunting für Spitzensportler? Und du hast ja in unserem Vorgespräch schon, und das spiegelt auch eure Webseite wieder, das ist auch gerade erwähnt, ganz klar gesagt, nee, es geht aber wirklich um zwei Seiten. Es geht einerseits natürlich darum, eine Option für ehemalige Spitzensportler aufzutun, aber andererseits eben auch um den Benefit, den ein Unternehmen daraus ziehen kann. Gibt es da auch schon Erfolgscases? Ich meine, euch gibt es jetzt noch nicht so lang, aber gibt es Unternehmen, die das schon erkannt haben und vielleicht auch schon erste Erfahrungen da sammeln konnten?
Ja, definitiv. Also es gibt definitiv die Unternehmen, die auch ganz bewusst nach diesen Persönlichkeiten suchen, nach diesen Spitzensportlern, ehemaligen Spitzensportlern suchen. Auch jetzt gerade in der Corona-Zeit gibt es durchaus das ein oder andere Unternehmen, das sagt, also eigentlich stellen wir im Moment nicht ein. Wenn ihr uns jedoch einen ehemaligen Athleten vorstellt, der studiert hat und für uns attraktiv ist, dann kann es durchaus sein, dass wir ihn trotzdem einstellen, auch wenn wir im Moment eigentlich Einstellungsstopp haben. Mhm. Also von daher, diese Unternehmen gibt es. Es werden zum Glück auch immer mehr Unternehmen, die so denken. Aber du hast ganz recht, dass es natürlich darum geht, in den Unternehmen auch die Persönlichkeiten zu identifizieren, die diese Sportaffinität haben und die wirklich auch verstehen, was es bedeutet, Leistungssportler, Spitzensportler zu sein. Das ist, glaube ich, auch einer der größten Schwierigkeiten, dass viele Menschen gar nicht wissen, was es bedeutet, Spitzensportler zu sein auf der einen Seite und auf der anderen Seite ganz klar, wenn Spitzensportler ihre Karrieren beenden, sind sie Anfang 30 und konkurrieren mit Uni-Absolventen, die Mitte 20 sind, die vielleicht schon zwei Praktika haben und ein Auslandssemester. Also sprich, dieser rote Faden im Lebenslauf, der gerne in HR-Abteilungen gesucht wird, den haben Spitzensportler natürlich nicht. Was aber auf der anderen Seite eben eine große Qualität ist.
Absolut. Ich muss auch gerade ein bisschen schmunzeln, weil es gibt ja kaum ein Unternehmen, was sich nicht auf die Fahne schreibt. Wir suchen Querdenker. Wenn man dann tiefer in die Recruiting-Prozesse reinschaut, dann stellt man sehr, sehr oft fest, naja, das ist nur Gerede an der Oberfläche, aber eigentlich suchen sie dann doch wieder nach den altbekannten Kriterien. Genau. Ich bin ja ein Befürworter davon, das anders zu machen. Und eigentlich eher auf Skills, Kompetenzen, Einstellungen, Attitude zu schauen, weil ich glaube, dass Leute, die einigermaßen clever sind, sich in viele Themen dann auch sehr schnell reinarbeiten können. Lass uns doch mal gemeinsam so ein bisschen auf diese Mindset-Frage zu sprechen kommen. Was macht denn eigentlich das Mindset eines Spitzensportlers aus? Ich stelle diese Frage und man erkennt schon, ich selbst bin kein Spitzensportler. Ich versuche mich zwar in der einen oder anderen Sportart mehr oder weniger erfolgreich, mache super gerne Sport, aber bin weit davon entfernt, wirklich zu wissen, was das bedeutet. Und vielleicht, Chris, kannst du auch mal ein bisschen aus deiner Perspektive sagen, worauf kommt es denn da an? Also sozusagen, was muss man an Kompetenzen, Skillset mitbringen, um jahrelang erfolgreich Basketball spielen zu können?
Ja, gut, das ist natürlich sehr breit aufgestellt, die Frage, ne? Aber ich denke mal, für mich war es einerseits erstmal natürlich einfach, dass man, ja, es war nie eine Frage für mich, Basketball war nicht meine Leidenschaft, ne? Das heißt, hart arbeiten war für mich nie, habe ich nie so gesehen. Also das kommt dann natürlich, glaube ich. Das ist, glaube ich, schon mal eine Sache, dass man halt auch lernt, ziemlich schnell, okay, dass man halt einfach viel aufopfern muss. Das ist, glaube ich, so das eine. Und kombiniert damit, dass man halt immer zielstrebig arbeitet, dass man halt immer irgendwelche Ziele natürlich automatisch hat, auf die man hinarbeitet und halt auch sehr schnell lernt, wie man denn den Weg jetzt zu diesem Ziel herunterbricht, um zu verstehen, okay, was muss ich denn jetzt eigentlich jedes Monat, jede Woche, jeden Tag leisten, damit ich da hinkomme. Und ich glaube, das verknüpft mit diesem Mindset natürlich auch, dass man halt immer gewinnen will natürlich, ne? Glaube ich, baut man sich da so langsam diese Kompetenzen auf, die dazu eben notwendig sind. Und dass man halt auch keine Angst hat, mal, dass man auch mal verliert, dass man im Korb eben nicht reingeht und dann halt lernt, aber sich in diese Situation eben anzupassen und immer weiter sich zu entwickeln. Und ich glaube, das sind auch schon ganz allein die Sachen schon mal, die man ja einigermaßen eigentlich in der Arbeitswelt genauso wiederfindet, ein bisschen im anderen Ausmaß. Aber ich glaube, das sind so die grundlegenden Sachen, finde ich, die so einen Athleten ausmachen.
Finde ich interessant. Also ich teile das, was du gerade gesagt hast. Das spielt in der Arbeitswelt eine große Rolle. Also Zielstrebigkeit, eine gewisse Frustrationstoleranz, das Bestreben, sich weiterzuentwickeln, Ziele verfolgen und runterbrechen, gewinnen wollen. Aber das Erste, womit du angefangen hast, das ist in meinen Augen das Interessanteste, Leidenschaft. Und das ist auch was. Also es gibt ja ganz viele Menschen, die leidenschaftliche, passive Sportler sind, ne? Also wo Fußball dann vielleicht an erster Stelle steht oder Basketball und den Job, der einen ernährt, den macht man oft nicht unbedingt leidenschaftlich, sondern den macht man, weil man irgendwie auch ein bisschen Geld verdienen muss. Und ich glaube, da sitzt die Wurzel allen Übels sozusagen an. Es wäre schon gut, wenn Leidenschaft auch bei der Berufswahl Leidenschaft eine Rolle spielen würde. Und jetzt ist deine Leidenschaft ja Basketball, aber ist es dir denn gelungen, diese Leidenschaft sozusagen auf den beruflichen Kontext zu übertragen?
Ich sag mal jein. Ich glaube, für mich das größte Problem in der Phase nach der Basketballkarriere war wirklich auch diese neue Leidenschaft wirklich zu entdecken. Mhm. Und ich war, während ich gespielt habe, nicht bewusst, wie schwierig dieser Punkt sein wird. Und ohne diese Leidenschaft oder auch diese Idee, was möchte ich denn überhaupt machen? Was treibt mich denn vielleicht an? Oder was würde mich denn interessieren so wirklich? Wenn man das nicht ganz klar weiß, dann weiß man ja auch wieder nicht, wo man da mal hinarbeitet. Und dann bringt ja auch ein Netzwerk und sonst welche Hilfe von außen nichts, ne? Und ich glaube, das war das Schwierigste für mich. Ich bin jetzt in der Situation, wo ich jetzt, sag ich mal, nach ein paar Jahren dann, sag mal, meine Affinität auch zur Tech-Welt, die natürlich auch schon irgendwie zu dieser Athletenwelt passt, weil halt einfach viel passiert, schnelle Sachen, geht's einfach schnell zu. Und das kombiniert jetzt, wo ich jetzt natürlich im Sales, im Vertrieb bin, finde ich mich natürlich dann auch wieder, sag ich mal, als Athlet, es sind auch viele Übereinstimmungen. Da ist es dann jetzt auch wieder einfacher, sage ich mal, sich selbst zu finden und auch, sag mal, diese zweite Leidenschaft zu finden. Aber am Anfang war das ganz schwierig, ja.
Das ist übrigens eine Schwierigkeit, die, glaube ich, fast jeder Mensch erlebt bei der Berufswahl. Irk, wie ist denn deine Perspektive darauf?
Vielleicht noch ein Punkt zur Leidenschaft. Ich glaube, dass das, also für die Athleten ist es natürlich echt ein extremer Switch. Mhm. Vor Tausenden von Zuschauern zu spielen, etwas leidenschaftlich zu tun, was sie von Kindesbeinen angetan haben, sich dann in einem total anderen Umfeld, Kontext wiederzufinden und was Ähnliches zu entwickeln, ist extrem schwer. Nichtsdestotrotz ist es natürlich möglich. Ich glaube, dass das viel auch am Anfang von den Führungskräften abhängt, zu denen Sportler kommen. Leidenschaft entsteht ja oft auch dadurch, dass man am Ende versteht, warum man was tut, mit welchem Ziel und was dahinter steht. Das heißt, das ist für Athleten sicherlich immer extrem wichtig, so diese neue Zieldefinition, diesen neuen Sinn zu finden. Warum tue ich etwas und wie können meine neuen Ziele aussehen? Es gibt aber dann auch wirklich die Athleten, die auch total aufgehen in dem neuen Job. Und dort wirklich Ziele haben, Ziele verfolgen und da engagiert ihren Weg gehen. Ob das jetzt, wenn ich jetzt Thomas Lurz mal als Beispiel nehme, der bei S. Oliver die Personalverantwortung trägt, der ist total gierig, auch diese neue Karriere zu gestalten und weiterzuentwickeln und Ziele zu erreichen und voranzukommen. Und wenn man das eben schafft, diesen Switch und eben auch, ich kenne das von vielen Athleten, die oft noch das eine oder andere Projekt neben dem eigentlichen Job haben, dann findet man da schon Wege für die Athleten, dass sie sich auch in dieser neuen Karriere wiederfinden und eine neue Art von Leidenschaft entwickeln, die natürlich anders ist, weil Chris, du kannst mir es bestätigen, bei dir sind keine 1000 Leute, Zuschauer um dich rum, die klatschen, wenn du den Job gut gemacht hast am Vormittag.
Nein, nicht. Ne? Ja,
von daher muss man da schon diesen Switch im Kopf schaffen und das ist auch Teil unserer Arbeit mit Athleten, ihnen diese Sachen bewusst zu machen, Ziele zu definieren, Wege zu definieren und Opportunities zu finden.
Also für mich so von außen drauf geschaut, ist das wahrscheinlich der Schlüssel sozusagen in eine erfolgreiche Zweitkarriere, aber auch sozusagen in das Erkennen von potenziellen Arbeitgebern, dass Spitzensportler dann, wenn sie diese Leidenschaft wiederentdecken, natürlich ganz viele Kompetenzen haben, die wirklich notwendig sind. Und Chris hat die eigentlich eben schon aufgezählt, ne? Also die gelten ja im Berufsleben ganz genauso. Was nochmal spannend ist, Irk, du hattest es eben so angedeutet, und Chris, du hast ja die internationalen Erfahrungen auch. Was machen denn die Unternehmen oder anders gefragt, ist es in den USA leichter, diesen Switch hinzukriegen vom Spitzensport ins Berufsleben oder ist da eine andere Vorgehensweise? Das würde mich mal interessieren. Also gibt es da Unterschiede und hinkt Deutschland da vielleicht ein bisschen hinterher?
Chris, willst du als
Also ich glaube, ich habe da so ein paar Sachen, die für mich sich hervorstechen. Also einerseits erstmal generell finde ich, ja, ich sag mal von meiner eigenen Erfahrung, ich habe mich auch erst in Deutschland umgeschaut, habe ich einfach viel, sag mal, weniger Resonanz gefunden, sag mal, bei Unternehmen, als ich mich auch beworben habe. Habe auch von einem Geschäftsführer eines deutschen Unternehmens, sag mal, den Rat bekommen, doch zu schauen, ob ich lieber in den USA anfangen will, weil da einfach das Mindset von den Unternehmen auch ganz anders ist, generell, weil man da einfach doch schon mehr nach diesen Persönlichkeitsmerkmalen rekrutiert, würde ich mal sagen. Und auch die Aufstiegschancen, sage ich mal, in den USA einfach, ja, dieses so ein bisschen der American Dream, ja, also auch in einem Unternehmen noch einfacher zu schaffen, dass man halt sich einfach mal schneller weiterentwickelt. Und ich glaube, das kombiniert damit, dass doch viele Leute auch auf dem College, also bis in die Uni, also in den Anfang ihrer 20er Jahren, auf sehr hohem Niveau Athleten sind. Das ist ja in Deutschland, glaube ich, nicht ganz so weit verbreitet. Also es gibt viele Leute, die hohes Niveau im College Sport machen und dann sind die 22, 23 und dann gehen die an die Wall Street. Aber ich glaube, wenn die dann 5, 6 Jahre später dann Leute einstellen, dann haben die schon noch die, sag ich mal, sind die noch ein bisschen näher am Sport dran und, glaube ich, suchen auch schon spezifische nach diesen Leistungsmerkmalen, die es vielleicht ein Athlet mitbringt, und können das vielleicht so ein bisschen besser nachvollziehen, wie das dann in die Businesswelt auch reinpasst, weil sie den Werdegang ja selbst zum Teil schon mitgegangen sind.
Das ist definitiv so. Also wir haben arbeiten auch mit dem einen oder anderen Amerikaner oder amerikanischen Unternehmen zusammen. Und das, was Chris sagt, sehen wir genauso. Es ist eine größere Offenheit da und durchaus auch ein größeres Verständnis, was diese Athleten eben leisten. Und insgesamt ist dann eher so dieses Mindset da, wir geben ihm eine Chance. Wenn natürlich die Qualifikationen, wenn die Ausbildung stimmt, also ein Job geschenkt, bekommen die Athleten natürlich in den USA auch nicht. Also die Qualifikationen und die Ausbildung ist immer die Grundlage, die Basis.
Ich finde das spannend, weil das ist ja so ein bisschen, wenn man Stereotyp jetzt auf die Mentalität der Deutschen und der Amerikaner schaut, dann steckt ja möglicherweise ein Kernchen Wahrheit drin. Ne? Der Deutsche eher abwartend, risikoavers, der Amerikaner eher positiv denkend, wir versuchen das mal. Und ich sag mal, scheitern ist dann auch kein Makel, sondern man hat es immerhin probiert. Ich wünsche mir, wie so viele andere Menschen, auch mehr von dieser Haltung in Deutschland. Würdet ihr das so bestätigen oder bin ich da stereotypmäßig völlig auf dem Holzweg?
Also ich kann es bestätigen und da kommen wir ja auch wieder zur Leidenschaft. Leidenschaft entsteht weniger durch Abwarten, sondern eben durch Tun, schlicht und ergreifend. Und klar, das amerikanische Mindset ist mit diesem Let's do it. Wir versuchen es natürlich sehr viel näher schon an sich am Sport, als es möglicherweise das deutsche Mindset ist. Nichtsdestotrotz hat unser Mindset natürlich auch das eine oder andere Gute. Aber ich glaube schon, um in der heutigen Zeit als Unternehmen oder als Persönlichkeit bestehen zu können, muss man tun, muss man Risiken eingehen, weil Risiko gleich Chance. Ich komme aus der Bankenwelt, da weiß ich, was Risiko und Chance miteinander zu tun haben. Von daher, ich kann es bestätigen, was du sagst, Gero.
Ja, und von meiner Seite vielleicht auch dieses Risiko, ne, dass ich glaube, amerikanische Unternehmen generell, ne, jetzt nicht auch alle, gehen eher dieses Risiko ein, jemanden einzustellen, der von der Persönlichkeit und von diesen Charaktermerkmalen zu ihnen passt und wissen, dass sich zum Beispiel als Athlet ja in diesen competitive situation, in diesen, wenn das Licht angeht, dass ich da performen kann, das habe ich ja mein ganzes Leben gemacht. Das Fachliche kann ich jedem beibringen, ne, der ehrgeizig ist. Und ich glaube, dieses Risiko gehen amerikanische Unternehmen mehr ein als deutsche und legen nicht so ganz so viel auf diese pragmatische fachliche Kompetenz beim Einstellen an. Ne? Und ich glaube, für mich war das mein, so von meiner Ansicht her der größte Unterschied. Und ganz ehrlich, hat mir jetzt dann, wo ich jetzt bin, ich habe es jetzt auch beim meinem jetzigen Arbeitgeber hier, wo ich bin jetzt bei Workday, hier in Deutschland wieder gesehen, dass ich dann schon, ja, da die haben einen Schritt auch auf mich zugemacht und einfach, glaube ich, geben jetzt auch mal das Vertrauen, weil sie denken, ja, der Chris kann das, auch wenn er vielleicht noch nicht ganz so lange dabei ist in der Businesswelt. Und aufgrund dieser Sachen, die ich halt vorher jetzt geleistet habe, auch im Sport.
Vielleicht ist es ja auch so, und Erik hatte ja eben schon angedeutet, dass Padparius auch stark mit Startups zusammenarbeitet, dass sich in Deutschland so langsam diese Mentalität auch ändert und gerade in jüngeren Organisationen viel eher auf das Kompetenzset geschaut wird, also generell auf die Kompetenzen, die jemand mitbringt, als die ganz konkreten Facherfahrungen. Mhm. Ist das so? Also erlebt ihr in der Startup-Szene eine größere Offenheit?
Definitiv. Also erstmal ist so in der Startup-Szene oder bei Gründern natürlich auch das Mindset näher an dem Mindset von Sportlern. Von daher ist da schon mal eine große Übereinstimmung und Athleten haben dort eher eine Chance, sich einfach zu beweisen, Chancen zu bekommen, als Experten mit dabei zu sein, als Co-Founder mit dabei zu sein, selber zu gründen. Wir arbeiten auch mit einem Athleten zusammen, der auf der einen Seite noch studiert, auf der anderen Seite sich für Tokio 2021 jetzt qualifiziert und noch als drittes Standbein jetzt eben selber Gründer ist. Also von daher, ja, das ist so. Und das ist auch der Grund, warum wir jetzt für 2021 ein Entrepreneurship-Programm mit der Uni St. Gallen auflegen. Lead Sports, Health Academy wird noch mit als Partner an Bord sein, weil wir Athleten verstärkt auf der einen Seite dieses Know-how vermitteln wollen, was es braucht, um in der Startup-Szene, egal ob als Gründer oder als Co-Founder oder als Experte oder als Investor, erfolgreich unterwegs sein zu können. Deshalb, ja, diese Übereinstimmung in den Mindsets ist vorhanden und deshalb ist dieser Weg Startup für Athleten durchaus attraktiv, wobei wir natürlich auch alle wissen, die meisten Startups scheitern am Ende. Von daher muss man auch da einfach das Know-how haben, seriöse Partner an der Seite haben, Kompetenz entwickeln und Risiko eingehen am Ende.
Genau, aber diese Risikobereitschaft verbunden mit den von Chris eben angeführten Kernkompetenzen, Leidenschaft, Zielstrebigkeit, der Wille zu gewinnen etc., das passt natürlich da total hin. Ich glaube, da können sich auch viele größere Organisationen eine gehörige Scheibe von abschneiden. Weil natürlich in der Welt, in der wir uns jetzt bewegen, die Digitalisierung, alles wird globaler. Na gut, man muss jetzt gucken, wie die Corona-Krisen-Auswirkungen dann aussehen. Aber erstmal ist es so, dass die Digitalisierung auf jeden Fall voranschreitet. Die begünstigt ja sozusagen ein Kompetenzset, was da eben beschrieben wurde, zumindest aus meiner Sicht. Wie ist da eure Meinung zu?
Chris, du, ich.
Ja, also generell von mir natürlich, wie gesagt, Tech passt sehr gut zum Athleten, wie es Irk angesprochen hat. Und das war ja auch für mich dann zumal der Anreiz, in diese Richtung zu schauen. Auch mit dem, weil es auch mir klar war, dass in dieser Branche einfach so viel jetzt passieren wird, wie du jetzt angesprochen hast. Natürlich jetzt noch umso mehr. Von dem her, glaube ich, ist das so ein bisschen kann man diese Parallelen einfach sehr einfach ziehen und dann macht es einfach sehr viel Sinn, sich auch in diese Richtung umzuschauen. Deswegen bin ich ja dann auch, sag mal, in diese Tech-Welt gelandet, weil es mich einfach sehr interessiert hat, schon immer. Und ich da einfach so viele Parallelen gesehen habe, dass eben dann, ja, diese Leidenschaft dann wieder auch zu finden, nicht so schwierig war.
Ich denke auch, dass die Digitalisierung, was auch immer hinter diesem großen Begriff steht, jetzt mal noch ausgenommen, ist natürlich auch eine Chance für Athleten. Erstmal ist Digitalisierung in jedem Unternehmen mit großen Veränderungen verbunden, wovor viele Menschen Angst haben. Für Athleten ist es dann eher wieder, ich will jetzt nicht Gewohnheit, aber Athleten können, glaube ich, mit Veränderungen unter bestimmten Aspekten besser umgehen. Von daher können sich Athleten natürlich auch im Zuge der Digitalisierung da gut positionieren. Darüber hinaus sind sie durch ihre Karrieren durchaus auch schon mit digitalen Themen in ihrem Sport in Kontakt gekommen, ob es Leistungsentwicklung, Diagnostik, Performance, Analyse etc., Spielanalyse und so weiter ist. Von daher haben sie sicherlich da auch einen guten Zugang dazu. Hinzu kommt, dass bei uns unter Sportler auch E-Sports fällt, also auch die E-Sportler, die natürlich eine große Affinität hinsichtlich digitalen Themen haben und von daher für Unternehmen sicherlich auch spannende Mitarbeiter sein können.
Das ist doch eine sehr, sehr gute Zusammenfassung. Ist kaum zu glauben, eine halbe Stunde ist schon rum. Gibt es noch irgendwas, was ihr loswerden wollt? Also natürlich verlinke ich in den Shownotes insbesondere Padparius und dir auch die Kontaktdaten zu IRC, weil ich natürlich hoffe, dass viele HR-Startup-Founderinnen und Founder jetzt ganz neugierig sind und gern Kontakt aufnehmen wollen. Und gleichermaßen gilt das natürlich für die ganzen Recruiter in den etablierteren Unternehmen auch. Scheut euch nicht, nehmt einfach mal Kontakt auf. Vielleicht ist Padparius in dieser Kombination für euch sehr, sehr spannend. Aber Chris, Irk, gibt es noch irgendwas, was ihr gern noch loswerden wollt?
Von meiner Seite vielleicht Unternehmen, werdet mutiger, schaut euch die spannenden Lebensläufen von Athleten an. Dort findet ihr auch den Ingenieur, die Biologin, den Psychologen, den Betriebswirt sowieso. Von daher auch die Sportler sind im Grunde ein Querschnitt der Studentenbevölkerung, wenn ich das mal so nennen darf. Von daher Unternehmen, schaut euch diese Leute an. Den Athleten kann ich nur zurufen, bereitet euch vor auf die Karriere nach dem Sport. Ihr habt Riesenpotenzial, ihr wart schon mal erfolgreich und Erfolg ist ein Stück weit universell. Das heißt, ihr wisst, wie Erfolg entwickelt wird. Das heißt, ihr könnt es auch in der Karriere nach dem Sport erneut schaffen. Aber bildet euch aus, studiert und bereitet euch wirklich vor. Chris kann davon, glaube ich, auch ein bisschen ein Lied singen. Von daher, und als letztes, beide Seiten versteht euch und kommt zusammen und findet zueinander.
Okay, ich denke, das war eine gute Zusammenfassung. Chris, gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
Da hat er irgendwie jetzt fast alles weggenommen. Ja.
Auch mein Eindruck.
Ja, das eine, was ich vielleicht noch sagen würde, auch so Richtung Athleten, und Irk hat es ja auch angesprochen, ich wirklich frühzeitig beschäftigen, auf jeden Fall. Und ja, sucht euch einen Mentor, sucht euch einen Coach. Ne? Ich meine, ich habe mein ganzes Leben einen Coach gehabt. Ne? Ich musste mich nie da so wirklich drum kümmern. Kümmert euch aktiv darum, dass ihr für diese zweite Karriere eben richtig aufgestellt seid. Aber ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und das hat mir dann im Nachhinein, war mir das auch erst so wirklich bewusst. Und genau wie Irks angesprochen hat, die Unternehmen, ja, überlegen, wie man vielleicht Programme aufbauen kann, um ja, Athleten eine Chance zu geben, weil ich glaube, es ist ein unglaubliches Potenzial in uns steckt, das vielen vielleicht erstmal gar nicht so bewusst ist.
Super. Super Schlusswort. Ich danke euch beiden ganz herzlich, Irk Bührer und Chris McNaughton, dass ihr euch Zeit genommen habt, hier im Saatkorn-Podcast dabei gewesen zu sein. Und ja, ich wünsche euch und Padparius natürlich alles, alles Gute. Also,
bis bald. Dir auch. Danke.
Dankeschön.
Tschüss. Ciao.